Angela Duckworth, Grit, die neue Formel zum Erfolg. Wenn man hinfällt, steht man wieder auf. Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen. Die Liste der aufmunternden Binsenweisheiten ist lang und läuft im Grunde auf die immer gleiche Losung hinaus. Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Wenn man sich richtig ins Zeug legt, kann man alles schaffen. Und doch wird diese Erkenntnis urplötzlich ausgehebelt, sobald es um das Thema Talent geht. Wir lieben die Vorstellung von Genies, sei es im Bereich des Sports, der Wissenschaft oder Kunst. Lehrer lieben von Natur aus talentierte Schüler und Arbeitgeber entscheiden sich im Zweifelsfall für charismatische Überflieger, denen der Job scheinbar mühelos von der Hand geht. Die versteckte Botschaft dahinter ist verhängnisvoll. Sie lautet: Entweder man hat es oder eben nicht. Nur wer diese gewisse natürliche Begabung besitzt, wird es im Leben zu etwas bringen. Eine solche Vorstellung ist aber nicht nur entmutigend, sondern vor allem ist sie falsch. Diese Blinks zeigen, dass Talent nur eine Variable in der Gleichung ist. Viel entscheidender ist die Fähigkeit, mit Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit das Beste aus den eigenen Startbedingungen zu machen. Blink Nummer 1: Wir preisen harte Arbeit als Schlüssel zum Erfolg, aber insgeheim halten wir angeborenes Talent für ausschlaggebender. Stell dir vor, zwei Mitarbeiter bewerben sich um einen Führungsposten. Der erste weiß Menschen und Situationen von Natur aus gut zu handeln. Der zweite musste sich diese Kompetenzen durch Fleiß und Beständigkeit erst erarbeiten. Ganz spontan aus dem Bauch raus. Was denkst du, wer bekommt den Job? Wenn du auf den ersten Kandidaten tippst, geht es dir wie den meisten Leuten in der westlichen Welt. Geht es um das Verhältnis zwischen Talent und Beharrlichkeit, denken wir nämlich seltsam paradox. Einerseits werden die Menschen nicht müde, harte Arbeit als Patentrezept für Erfolg zu preisen. In den USA zum Beispiel wurden Personen in diversen landesweiten Studien gefragt, was wichtiger sei im Leben, Talent oder Fleiß. Etwa 2/3 der Befragten entschieden sich für den Fleiß. Die Bereitschaft zur harten Arbeit sei daher auch die entscheidende Eigenschaft, auf die Arbeitgeber bei Bewerbern achteten. Dasselbe gilt für viele andere Bereiche im Leben, wie zum Beispiel die Musik. Die Psychologin Chia-Jung Tsai führte 2011 eine ähnliche Umfrage unter Musikexperten in den USA durch. Die Mehrheit der Befragten sagte, Übung sei der wahre Schlüssel zum Erfolg. Gleichzeitig sind wir insgeheim von der Vorstellung natürlicher Begabung fasziniert. Chia-Jung Tsai ließ die Musikkenner im Rahmen derselben Studie Tonaufnahmen vergleichen. Jeder von ihnen bekam 2 Mitschnitte vorgespielt, wobei ihnen im Vorfeld erklärt wurde, der erste Musiker sei wegen seines offensichtlichen Talents gewählt worden, während der zweite sein musikalisches Können durch harte Arbeit erlangt habe. In Wirklichkeit wurde ihnen beide Male exakt dieselbe Tonaufnahme vorgespielt. Trotzdem fand die große Mehrheit der Experten die Aufnahme des Musikers besser, der vermeintlich mit göttlichem Genie gesegnet war, obwohl sie zuvor die Bedeutung von Fleiß und Beharrlichkeit über Talent gestellt hatten. Das Gleiche scheint für die Arbeitswelt zu gelten. Unser Eingangsbeispiel stammt nämlich ebenfalls aus einer von Tsais Studien. Die befragten Business-Experten zogen die scheinbar natürlichen Netzwerker denen vor, die durch Fleiß und Beharrlichkeit vorankamen. Die Fleißarbeiter mussten auf dem Papier mehrere Jahre Berufserfahrung und mindestens 40.000 US-Dollar Startkapital mehr vorweisen, um ähnlich gut wie die Naturtalente bewertet zu werden. Blink Nummer 2: Einsatz ist doppelt so wichtig wie Talent. Bleiben wir beim Bauchgefühl. Wer wäre im direkten Vergleich der kompetentere Politiker? Bill Clinton oder Hillary Clinton? In der Öffentlichkeit wurde Bill als das charismatische Naturtalent dargestellt, Hillary dagegen als seine eifrige und stets bemühte, aber letztlich steife Nachahmerin. Dabei spricht viel dafür, dass sie tatsächlich die fähigere Politikerin wäre. Warum? Weil sie immer wieder Einsatz zeigen und kämpfen musste, um politisch erfolgreich zu sein. Illustrieren wir die Bedeutung des Faktors Einsatz an zwei einfachen Gleichungen. Alles beginnt mit einem mehr oder weniger großen Talent für irgendeine Tätigkeit. Nehmen wir zum Beispiel an, du willst Schwimmer werden. Um deine natürlichen Voraussetzungen, zum Beispiel deine athletische Konstitution oder deine Ausdauer, fürs Schwimmen zu nutzen, musst du trainieren und die unterschiedlichen Schwimmstile lernen. Als Gleichung sehe das so aus. Talent mal Einsatz ist gleich Können. Deine natürliche Begabung beeinflusst durchaus, wie schnell dein Können durch deinen Einsatz wächst. Aber jetzt kommt's. Um wirklich etwas zu erreichen und zum Beispiel Wettkämpfe zu gewinnen, musst du dieses Können über einen langen Zeitraum hinweg praktisch anwenden. Du musst beständig trainieren und am Ball bleiben, auch wenn es anstrengend wird. Was brauchst du dafür? Richtig, Einsatz. Entsprechend gilt: Können mal Einsatz ist gleich Erfolg. Unser kleines Beispiel zeigt, dass Talent fraglos eine Rolle spielt. Aber wenn es um Erfolg oder große Glanzleistungen geht, ist Einsatz doppelt so wichtig. Das bekommen besonders die zu spüren, die mit weniger Talent an den Start gehen. Der Schriftsteller John Irving zum Beispiel ist heute einer der weltweit erfolgreichsten Autoren, war aber von Natur aus wenig talentiert. Im Gegenteil. Seine Englischnoten waren bestenfalls befriedigend und lagen sogar noch im SAT-Test, den Highschool-Absolventen für ihre College-Bewerbung ablegen müssen, deutlich unterm Durchschnitt. Er musste zwischendurch sogar ein Schuljahr wiederholen. Warum? Weil er Legastheniker war und beim Lernen doppelt so viel Zeit benötigte wie seine Mitschüler. Er fand aber heraus, dass ihn sein Eifer und seine Beharrlichkeit auf lange Sicht zu einem guten Autor machten. Darum hält er bis heute an diesem Prinzip fest. Er verwirft bis zu 10 Fassungen, bevor er mit einem Buch zufrieden ist. Das Leben gab ihm recht. Sein Roman Garp und wie er die Welt sah wurde 1978 mit dem National Book Award ausgezeichnet. Link Nummer 3. Erfolg braucht kleine Etappenziele und einen großen Traum. Überall heißt es, wenn du erfolgreich sein willst, dann tu etwas, für das du wirklich brennst. Das ist schön und gut, aber nur die halbe Wahrheit. Mit dem Erfolg ist es nämlich ähnlich wie mit der Liebe. Es geht nicht nur darum, sich Hals über Kopf bis über beide Ohren zu verlieben, sondern vor allem auch darum, verliebt zu bleiben. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Viele Menschen setzen sich ambitionierte Lebensziele. Sie träumen davon, Arzt, Jurist oder Profisportler zu werden. Solche Träumereien machen Spaß, weil sie eine spannende Zukunft verheißen. Man vergisst dabei allerdings oft, wie viel man dafür tun muss, um so weit zu kommen. Der Weg zu großen Zielen führt nämlich über viele kleine Etappenziele. Wenn du Arzt werden willst, musst du Medizin studieren. Dafür musst du bereit sein, fleißig und diszipliniert zu lernen. Für ein Medizinstudium brauchst du jedoch zunächst einmal ein überdurchschnittlich gutes Abitur. Und dafür musst du dich wiederum schon zu Schulzeiten ordentlich ins Zeug legen und möglicherweise auf Freizeitaktivitäten verzichten, die sich deine Freunde erlauben können. Das macht natürlich nicht immer Spaß. Aber ohne diese kleineren Zwischenziele bleibt das große Ziel für immer ein unerreichbarer Traum. Das bedeutet nicht, dass du nicht träumen sollst. Im Gegenteil. Ohne Träume verkommt der Alltag schnell zu langweiliger Routine. Erst das übergeordnete Ziel gibt dem Ganzen einen Sinn. Es erinnert dich daran, wofür du dich täglich aufs Neue ins Zeug legst. Aber keine Angst, du musst jetzt nicht zwanghaft nach spektakulären Lebensträumen suchen, um es weit zu bringen. Dein Traum darf ruhig bescheiden und bodenständig sein. Nimm das Beispiel der US-Baseball-Legende Tom Seaver. Alles, was Seaver wollte, war Bälle zu werfen, weil ihm das Freude bereitete. Diesem Ziel ordnete er in seiner 20-jährigen Karriere alles andere unter. Wenn es draußen heiß und sonnig war, blieb er konsequent im Schatten, um sich keinen Sonnenbrand zu holen. Die Beschwerden hätten schließlich sein Pitching beeinträchtigen können. Genau diese unbeirrbare Treue zu seinem an sich simplen Lebensziel war der Schlüssel zu seinem Erfolg. Als Seaver mit 42 Jahren vom aktiven Sport zurücktrat, hatte er unfassbare 3640 Strikeouts als Pitcher geworfen. Blink Nummer 4. Suche dir einen Job, der dir liegt und Spaß macht, aber sei realistisch in deinen Erwartungen an die Arbeit. Eine Gallup-Studie von 2014 ergab, dass ganze 2/3 der Erwerbstätigen in den USA keine besondere Freude an ihrem Job hatten. Viele fanden ihn rundheraus langweilig und nur 13% gaben an, mit Motivation und Leidenschaft ihrer Arbeit nachzugehen. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass wir uns bei aller Beharrlichkeit und Disziplin einen Job suchen sollten, der uns liegt und wirklich interessiert. Der Psychologe Mark Alan Morris führte 2003 hunderte ausführliche Einzelinterviews mit US-Angestellten. Seine umfangreiche Studie ergab, dass die Befragten wesentlich glücklicher waren, wenn sich ihre beruflichen Aufgaben mit ihren persönlichen Interessen überschnitten. Eigentlich logisch. Jemand, der gerne abstrakt denkt oder philosophische Theorien aufstellt, wird wohl kaum in einer Verwaltungstätigkeit aufgehen. Genauso wenig wird eine kreative Person mit künstlerischen Interessen als Steuerberater glücklich werden. Such dir stattdessen einen Beruf, der wirklich zu deinen Neigungen passt. Begehe dabei nur nicht den Fehler, krampfhaft nach dem einen perfekten Job zu suchen. Genau das scheint nämlich immer mehr jungen Menschen zu passieren. Der US-Psychologe Barry Schwartz betreute 45 Jahre lang junge Studierende am Swarthmore College in Pennsylvania. Dabei beobachtete er, dass die jüngere Generation zunehmend blauäugigere Erwartungen hat, und zwar sowohl in Bezug auf die Liebe als auch aufs Berufsleben. Die Parallelen sind klar erkennbar. Die jungen Menschen von heute suchen in beiden Bereichen nach dem perfekten Match, dem Traumpartner und dem Traumjob. Als wäre alles andere bloß Zeitverschwendung. Das ist natürlich eine wahnsinnig romantische Vorstellung. Sie schürt aber auch unrealistische Erwartungen. In Wirklichkeit verbringen nur die wenigsten Menschen ihr ganzes Leben mit ein und demselben Partner. Die meisten verlieben sich im Laufe der Jahre mehrmals und gehen eine ganze Reihe von Beziehungen ein. Dasselbe gilt für das Berufsleben. Es geht nicht darum, gleich mit dem ersten Job den Jackpot zu knacken. Das Wichtigste ist, dass du geduldig und beharrlich dranbleibst, sobald du einen Job oder Partner gefunden hast, der dir gut tut. Blink Nummer 5. Arbeite smart statt hart und lerne bewusst, um dich zu verbessern. Duckworth nannte ihr Buch Grit, was in unserem Zusammenhang so viel wie Beharrlichkeit oder Durchhaltevermögen bedeutet. Wir haben in den vorangegangenen Blinks wiederholt gesehen, wie wichtig Grit für den persönlichen Erfolg ist und welche Rolle Einsatz, Übung und Disziplin dabei spielen. All das können wir um einen weiteren Merksatz ergänzen. Arbeite smart statt hart. Viele von uns kennen die Art unglückseliger Fleißmenschen, die im Studium wochenlang 14 Stunden am Tag in der Bibliothek saßen und am Ende trotzdem durch die Klausur fielen. Die beim Sport trotz erbitterter Trainingsroutine keine Fortschritte machten oder im Job sämtliche Betriebshandbücher auswendig kannten, jedoch ohne, dass sich ihre Leistung dadurch verbesserte. Der Kognitionspsychologe Anders Ericsson wollte diesem Phänomen auf den Grund gehen. Er fand heraus, dass Übung generell tatsächlich die Voraussetzung dafür ist, neue Fähigkeiten zu erlernen. Wie erfolgreich du dabei bist, hängt aber nicht allein davon ab, ob du übst, sondern wie du übst. Ericsson würde sagen, es geht darum, intelligent zu üben bzw. bewusst zu lernen. Nehmen wir zum Beispiel an, du willst körperlich fitter werden und ab sofort joggen gehen. Der Laie würde einfach drauf losrennen, bis ihm irgendwann die Puste ausgeht. Als smarter Lerner dagegen könntest du dir regelmäßig konkrete Ziele setzen, um deinen Fortschritt zu messen. Nimm dir zum Beispiel vor, bei jeder Trainingseinheit 100 Meter weiterzulaufen, dieselbe Strecke bis zum Ende des Monats in einer bestimmten Zeit zurückzulegen oder beim Laufen deine Schultern zu entspannen. Dieses bewusste Lernen ist der wahre Schlüssel zum Fortschritt. Es hilft dir, deine Verhaltensmuster zu reflektieren und einen kurzen, aber entscheidenden Moment lang dem Autopiloten zu entkommen. Ericsson hatte zum Beispiel eine Lernsoftware entwickelt, die Ärzten helfen sollte, sich auf Notfälle wie einen Herzstillstand vorzubereiten. Die Ärzte mussten sich jeweils für eine Behandlungsmethode entscheiden und erhielten daraufhin Feedback vom Computer, der sie gegebenenfalls auch auf Fehler aufmerksam machte. Einer der teilnehmenden Ärzte erzielte allerdings überhaupt keinen Fortschritt. Er übte zwar fleißig mit der Software, beging aber immer wieder denselben Fehler. Ericsson nahm ihn nach einer Sitzung zur Seite und bat ihn unter vier Augen, seine Vorgehensweise Schritt für Schritt bewusst zu reflektieren. Anschließend konnte der Arzt die Übung zum ersten Mal fehlerfrei absolvieren. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, bewusst zu lernen. Dafür musst du regelmäßig innehalten und deine Denk- und Verhaltensmuster hinterfragen. Nur so findest du heraus, an welchem Punkt du womöglich etwas falsch machst und verändern musst, um dich wirklich zu verbessern. Blink Nummer 6. Es fällt leichter, sich für Arbeit zu motivieren, die sinnvoll erscheint und einem Zweck dient. Wir alle prokrastinieren. Es gibt kaum etwas Frustrierenderes, als irgendetwas erledigen zu müssen, sich aber beim besten Willen nicht dazu aufraffen zu können. Meistens hat die erdrückende Unlust aber weniger mit Faulheit zu tun, als damit, dass einem die Aufgabe sinnlos erscheint. Dagegen kann man etwas tun. Wir haben zuvor gesehen, wie wichtig es ist, einen Job zu finden, der uns interessiert. Genauso erfüllend und motivierend kann es aber auch sein, mit der eigenen Arbeit anderen zu helfen. 2015 sammelte Duckworth Daten zu diesem Zusammenhang und fand heraus, diejenigen, die ihre Arbeit als Berufung und sinnvolle Lebensaufgabe empfanden, waren mit Abstand am zufriedensten mit ihrem Berufsleben. Das muss nicht gleich bedeuten, dass du als politischer Aktivist für den Weltfrieden kämpfst. Eine Studie konzentrierte sich zum Beispiel auf Tierpfleger, die sich oft trotz höherer Bildungsabschlüsse für eine vergleichsweise bescheiden bezahlte Tätigkeit entschieden. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sie ihre Aufgabe als wichtig und sinnvoll empfanden, weil sie darin bestand, die Welt durch die Pflege der Tiere ein kleines bisschen besser zu machen. Dieses Gefühl steigerte ihre Motivation enorm, was sich zum Beispiel in der Bereitschaft äußerte, sich notfalls auch außerhalb der Arbeitszeiten um kranke Tiere zu kümmern. Machen wir uns nichts vor. Sinnvolle Jobs wachsen so wenig auf Bäumen, wie sie mit der Post kommen. Es kann dauern, bis du einen Job findest, den du als wirklich nützlich empfindest. Es lohnt sich aber, die Augen offen zu halten. Manchmal findet man seine Berufung gerade dann, wenn man eigentlich mit etwas anderem beschäftigt ist. Professor Michael Baim zum Beispiel lehrte Medizin an der Pennsylvania University, obwohl er die Medizin nie als seine Berufung empfand. Nachdem er sich durch das Medizinstudium gekämpft hatte, machte er während eines Praktikums die Erfahrung, dass der Arztberuf durchaus gute Seiten hatte, weil er ihm die Möglichkeit gab, anderen Menschen zu helfen. Im Laufe der Jahre entdeckte er dann abseits des Arbeitsalltags seine wahre Leidenschaft: Achtsamkeit und Meditation. Er erinnerte sich, dass er es bereits als Kind geliebt hatte, minutenlang in den Himmel zu starren, bis er das Gefühl hatte, mit dem Rest des Universums zu verschmelzen. Irgendwann kam die Gelegenheit, Beruf und Leidenschaft zusammenzubringen. Nach seiner Beförderung zum Chefarzt für Innere Medizin am Philadelphia Hospital begann er 1992, Meditationskurse für Patienten mit besonders schweren Erkrankungen anzubieten. Heute leitet er das PEN-Programm for Mindfulness an der Uniklinik und geht seiner Leidenschaft hauptberuflich nach. Link Nummer 7. Wir müssen den Fokus stärker auf den Einsatz und weniger auf Talent richten, um Kindern Zuversicht zu vermitteln. Wie oft haben wir selbst in der Schule erlebt, dass Lehrer leistungsstarke Schüler für ihr besonderes Talent loben? Talentförderung ist toll für die Privilegierten, sendet aber eine fatale Botschaft an alle anderen. Intelligenz ist von Natur aus unterschiedlich verteilt, ihr braucht euch also gar nicht erst anzustrengen. Das ist nicht nur bedauerlich, sondern auch falsch. Eine solche Vorstellung von Intelligenz ist ein niederschmetterndes Pauschalurteil und verkennt die Tatsache, dass wir alle, ohne Genies zu sein, Erstaunliches erreichen können, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen. Erinnere dich nur an John Irving. Statt Kinder zu demotivieren, sollten wir daher die Bedeutung von Einsatz und Beharrlichkeit betonen, um ihnen eine Perspektive zu eröffnen. Das gilt besonders für die Schule. Die Lehrer Mike Feinberg und Dave Levin starteten 1994 zu genau diesem Zweck das Programm Knowledge is Power. Einer der Grundsätze bestand darin, Schüler nicht nur für ihr Naturtalent, sondern für ihren Einsatz und Fortschritt zu loben. Ein Lehrer sollte also zum Beispiel nicht sagen, toll, du bist wirklich ein wahres Mathe-Genie. Stattdessen sollte er lieber etwas sagen wie, toll, wie du dich in Mathe ins Zeug gelegt und verbessert hast. Die Ergebnisse der Initiative konnten sich sehen lassen. Die Fortschritte der teilnehmenden Schüler lagen deutlich über dem landesweiten Durchschnitt. Das zeigt, wie wichtig der Einfluss von Bezugspersonen wie Lehrern ist. Sie haben mit ihrer Vorbildfunktion großen Anteil daran, welche Vorstellung von Erfolg Kinder für ihren weiteren Lebensweg übernehmen. Die Psychologin Dayon Park untersuchte, wie das Lernverhalten von Erst- und Zweitklässlern durch das Verhalten ihrer Lehrer beeinflusst wird. Sie fand heraus, dass Lehrer, die leistungsstarke Kinder bevorzugten und ihre Schüler generell stark nach Noten einstuften, ein denkbar schlechtes Vorbild waren. Ihre Schüler verinnerlichten die Überzeugung, Intelligenz sei naturgegeben und damit unveränderlich. Die leistungsschwächeren Schüler wählten daher bei Tests von vornherein leichtere Aufgaben aus, die sie sicher beantworten konnten. Das hatte zur Folge, dass ihre Leistungen stagnierten. Ähnliches passiert, wenn Eltern negativ auf schlechte Schulnoten reagieren. Das gilt besonders dann, wenn sie ihren Kindern das Gefühl vermitteln, das schlechte Abschneiden sei eine Folge fehlender Intelligenz und nicht fehlender Anstrengung. Im Grunde ist es doch so. Ein Kind, das gesagt bekommt, es sei dumm, gibt auf. Ein Kind, das gesagt bekommt, es müsse sich nur anstrengen, um mehr zu erreichen, hat immerhin die Chance, sich zu motivieren. Link Nummer 8. Grit ist Teil der finnischen Mentalität, kann aber auch weltweit in Unternehmenskulturen etabliert werden. Sportliche Wettbewerbe sind eindrucksvolle Beispiele für das, was Duckworth unter Grit versteht. Eine Fußballmannschaft zum Beispiel kämpft trotz Gegentoren und Rückstand bis zum Schlusspfiff. Aber was bedeutet das für uns? Kann man sich Grit antrainieren? Und wenn ja, wie motiviert man größere Gruppen von Menschen zur Beharrlichkeit? Um die Frage zu beantworten, lohnt sich zunächst ein Blick nach Finnland. Oder besser gesagt auf die Einwohner Finnlands. Duckworth fand nämlich heraus, dass eine Mischung aus Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit einen wichtigen Stellenwert in der finnischen Kultur hat. Die Finnen haben sogar ein eigenes Pendant zum US-amerikanischen Ausdruck Grit, Sisu. Vielleicht sind die Finnen so beharrlich, weil sie sich Jahr für Jahr durch erbarmungslos kalte Winter mit nur wenigen Stunden Tageslicht kämpfen müssen. Oder weil sie sich seit Jahrhunderten immer wieder gegen politische Übergriffe ihrer russischen Nachbarn wehren. Die finnische Psychologin Emilia Lahti weiß auf jeden Fall, dass die Finnen große Stücke auf Sisu halten. Sie hat 1000 finnische Bürger nach ihrer Meinung zu dieser Volkstugend gefragt. Und siehe da, 83% der Befragten hielten Sisu eher für eine erlernbare Fähigkeit als eine genetisch bedingte Eigenschaft. Glaubt man den Finnen, sind das für uns alle gute Neuigkeiten. Wenn Einsatz und Beharrlichkeit wichtiger für unseren Erfolg sind als Talent und wenn Beharrlichkeit wiederum erlernbar ist, haben wir alle die Chance, das Beste aus unserem Leben zu machen. Das Beispiel der Bank JP Morgan Chase zeigt, dass sich eine Kultur der Beharrlichkeit sogar in einem gesamten Unternehmen etablieren lässt. Als Banken weltweit im großen Krisenjahr 2008 reihenweise bankrott gingen, machte JP Morgan Chase satte 5 Milliarden Dollar Gewinn. Viele sprechen diesen Erfolg dem CEO Jamie Dimon zu, der dem Unternehmen eine pragmatische Can-Do-Mentalität eingeimpft haben soll. Dimon hat wiederum selbst früh gelernt, was Standfestigkeit bedeutet. In seinem Abschlussjahr an der Highschool verstarb der Mathematiklehrer des Jahrgangs plötzlich an Herzversagen. Die auf die Schnelle organisierte Vertretung konnte die Schüler jedoch nicht in Integral- und Differentialrechnung unterrichten, woraufhin die Hälfte der Schüler durch die Prüfungen fiel. Jamie gehörte zur anderen Hälfte, die als Ausgleich für den Ausfall selbstständig in einem leeren Klassenraum für die Prüfung gepaukt hatte. Viele Jahre später reiste Jamie als CEO einer der weltweit größten Banken quer durch die USA, um in Betriebsversammlungen möglichst viele seiner Mitarbeiter mit seiner Philosophie der Entschlossenheit und Beharrlichkeit zu inspirieren. Danke, dass du dir Grit, die neue Formel zum Erfolg, von Angela Duckworth angehört hast. Und hier noch eine Zusammenfassung der Blinks für dich. Ja, Talent ist wichtig. Genauso wichtig wie die Wahl eines Berufes, der dir liegt und dich interessiert. Noch wichtiger ist es aber, das Beste aus dem zu machen, was dir die Natur mitgegeben hat und deine Ziele auch dann zu verfolgen, wenn sie dir Anstrengung abverlangen. Dafür brauchst du Grit oder Sisu, also eine Mischung aus Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Und die beste Nachricht lautet: Diese Fähigkeit kannst du lernen und kultivieren. Was du konkret umsetzen kannst? Lass dich nie unterkriegen. Wenn dich das nächste Mal Zweifel beschleichen, ob es dir womöglich schlichtweg am nötigen Talent mangelt, um im Leben Erfolg zu haben, denke an diese Blinks und Beispiele wie das von John Irving. Einsatz ist doppelt so wichtig wie Talent, also lass dir von niemandem etwas anderes weismachen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Grit als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.